Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von Lebenskompass. Heute ist es wieder keine Einzelfolge, die ich alleine mache, sondern ich habe einen Studiogast sozusagen hier über Zoom. Und zwar ist nochmal meine sehr geschätzte Traumatherapeutin da, Maria Rappey. Und wir haben ja schon vor einigen Wochen schon mal ein Interview geführt zum Thema Trauma. Und haben damals schon gesagt, dass wir wahrscheinlich eine Fortsetzung machen, weil es einfach so ein großes Thema ist. Und heute haben wir die Zeit gefunden, dass wir eben einen zweiten Teil machen. Und genau, erstmal herzlich willkommen, Maria. Ich freue mich, dass du noch mal Zeit hattest.
Vielen lieben Dank, Britta. Und ich freue mich sehr, dass wir wieder zusammen sind.
Ja, ich mich auch. Vielleicht für die Leute, die letzte Folge nicht angehört haben. Erstmal ist es natürlich sehr empfehlenswert. Man sollte sie sich noch anhören, weil einfach schon mal ganz viele Grundfragen geklärt sind, was ist Trauma und wie wird es in der Therapie behandelt, in Anführungszeichen. Und aber trotzdem erstmal vielleicht, wer bist du und wie arbeitest du, was machst du genau und wie ist dein Hintergrund oder was du umsetzen willst für dich?
Ah ja, wer ich bin, oder? Also du bist gerade wieder ein bisschen leise geworden.
Ach so.
Ja. Ja. Wer bin ich? Also, ist mehr die Frage, was ich arbeite. Ich arbeite seit ca. 15 Jahren als Traumatherapeutin. Mein Weg dahin war zufällig. Vor 15 Jahren kannte ich das Wort Trauma, also was es bedeutet, auch gar nicht. Und ich habe damals einfach nach einer weiteren Ausbildung gesucht. Und im Internet bin ich dann auf die Methode von Peter Lien gestoßen, eine körperzentrierte Traumatherapie. Und die heißt Somatic Experiencing, also körperliches Erleben. Und irgendwas hat mich angesprochen, auch äußerliche Sachen, dass das nicht so teuer war und von der Zeit gut machbar und ganz praktisch. Ja, aber auch sein Buch, ich habe natürlich auch sein Buch gelesen, Das Erwachen des Tigers, das ist, glaube ich, sein erstes Buch in der Richtung. Und ja, das hat mich sehr, sehr angesprochen. Genau, dann war ich angemeldet für die Ausbildung und ich glaube, es war noch nicht mal beim ersten Modul, dass ich gemerkt habe, oh, ich glaube, ich habe auch ein Trauma. Ich glaube, es war erst bei der zweiten, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls, das ist das, was die meisten dann erkennen in der Ausbildung und es auch nicht unbedingt gewusst haben, ja, dass sie auch Trauma erlebt haben. Und das finde ich sehr bezeichnend, weil das Verständnis von Trauma jetzt heute auch, 15 Jahre später, ich finde es immer noch so in großem Maße zu wenig, gerade was Ärzte betrifft. Ja. Also Ärzte, boah, da kriege ich echt immer, ja, einen Ärger kriege ich manchmal, aber auch, macht mich einfach traurig, dass Ärzte noch nicht mal wissen, was Trauma ist und wie es den Körper selbst, ja, dieses Funktionieren des Körpers total nicht nur unter Stress setzen, sondern körperliche Symptome und dann auch Krankheiten hervorbringt. Also ich finde das so eigentlich ein Vergehen an der Menschheit, muss ich echt so sagen, weil so viele Symptome und Krankheiten darauf basieren, ob das körperliche Krankheiten sind oder psychische Krankheiten, ja. Wenn psychische Krankheiten, was sind das? Das sind oft Diagnosen, die anhand bestimmter Symptome halt dann einen Namen bekommen haben. Aber kaum einer hat gefragt, ja, warum, ja, woher? Sehr, sehr wenige sind wirklich erblich bedingt. Und viele, viele Krankheiten, gerade auch die psychischen, beruhen auf Trauma. Ja. Habe ich schon mal ein bisschen ausgeholt.
Das ist schon ein super interessanter Einstieg, finde ich, weil ich meine Erfahrung ist eben auch so bei mir selbst erstmal, dass ich auch gesagt habe, als meine Freundin mir damals von der Traumatherapie erzählt hat, war so meine Einschätzung, ah ja, spannend, was du machst, aber kann ich jetzt nichts damit anfangen. Also Trauma habe ich nicht und habe halt auch nur bei dem Wort Trauma an das typische Schocktrauma gedacht, ne? An große Unfälle oder Kriegstraumata oder was man so immer kennt unter dem Begriff Trauma. Und dass das aber eben noch viel, viel mehr mit abdeckt, praktisch, das war mir zu dem Zeitpunkt auch nicht bewusst. Und dann erst in der ersten Sitzung mit dir war es dann eben so, wow, da kommt aber einiges hoch und da ist noch einiges zu bearbeiten. Ja, und so ist auch immer die Reaktion in meinem Umfeld, ne, dass halt alle sagen, ach, Traumatherapie, nee, brauche ich nicht, was ist denn das? Und wollen da auch gar nichts groß nachfragen, was zu tun haben. Das ist ja ein großes, abstraktes, weites, von ihnen weit entferntes Thema, sage ich mal, so fühlt sich es immer an.
Ja, das ist bezeichnend. Und es ist auch bezeichnend, dass in ICD-10, das ist dieses Buch, wo alle Diagnosen aufgelistet sind mit Symptomen und Nummern, und die braucht man dann, wenn man Klienten betreut und mit irgendwelchen Krankenkassen zu tun hat, dann muss man eben die Diagnose laut ICD-10 nennen. Und in diesem Buch gibt es die posttraumatische Belastungsstörung im Sinne von Trauma, und die befasst sich aber tatsächlich hauptsächlich mit Schocktrauma. Also das andere, die andere Form von Trauma, Entwicklungstrauma oder Bindungstrauma, das ist ein Synonym, würde ich sagen, die kommt da nicht drin vor in diesem Buch. Und ich fand das so spannend, weil ich zeige mal gerade das Buch in die Kamera, weil das ist ein sehr gutes Buch. Bessel von der Kolk, das ist ein ganz berühmter Traumaforscher und auch arbeitet auch mit Klienten. Und der hat auch ganz viel Forschung betrieben und war auch in dem Komitee, das sich damit befasste, dem Komitee wiederum das beschließt, welche Diagnosen in diesem Buch aufgenommen werden. Und er hat erzählt, die haben in ihrem Kreis wunderbar gearbeitet und das formuliert, und dass eben Entwicklungstrauma dort auch gesondert aufgenommen wird. Und die waren eigentlich alle überzeugt, dass das da rein muss, und waren dann schockiert, dass die entschieden haben, dieses Komitee, das entscheidet, was da reinkommt in den ICD-10, dass es nicht aufgenommen wurde. Und das ist bezeichnend für unsere Gesellschaft, weil wenn mehr Menschen das erkennen würden, also wenn mehr Menschen ihr Trauma auflösen, wäre die Gesellschaft eine andere. Das würde nicht mehr funktionieren, dass Menschen so ausgenutzt werden. Das mit der ganzen Wirtschaft würde so nicht mehr funktionieren, wenn Menschen viel mehr in ihre Autonomie kämen und in ihrer Kraft. Und könnte sein, und wird es. Der Verdacht liegt nahe, dass es ein gesellschaftliches Phänomen ist, dass das nicht aufgenommen wurde als Diagnose, als Spiegel der Gesellschaft.
Ja. Vielleicht auch kostenmäßig wahrscheinlich für die Krankheit.
Kostenmäßig, ja.
Weil jeder Zweite ist wahrscheinlich noch zu wenig, sagt jeder zweite Mensch sagen würde, oh, davon bin ich ja auch betroffen, da würde ich ja auch mal gerne meinen. Ja, vielleicht kannst du nochmal so ein bisschen für die Leute, die jetzt gar nichts mit dem Begriff anfangen können, Bindungstrauma oder Entwicklungstrauma, wie sind so die Symptome oder wie entsteht das praktisch und was sind so deine Erfahrungen? Wie kann man das nochmal sagen?
Ja, vielleicht ganz kurz zu dem Schocktrauma, zu der posttraumatischen Belastungsstörung. Also Schock sind so schlimme Ereignisse, die du ja schon genannt hast, wie ja, Krieg natürlich, Vergewaltigung, irgendein Erdbeben oder Tsunami. Also überall da, wo dein Leben bedroht ist, kann man von Trauma, Unfälle, schlimme Unfälle sind natürlich auch traumatisch. Und Schocktrauma bedeutet, es handelt sich um ein Trauma und es ist ganz schnell, plötzlich, du wirst von einem Moment auf den anderen in einen total anderen Zustand gerissen. Und das ist der Schock. Und der Titel von dem Buch Verkörperter Schrecken, ich weiß nicht, ob man das sieht, das ist spiegelverkehrt, Verkörperter Schrecken drückt das aus. Ja, wir wechseln so schnell den Zustand der Körper. Und wir reden hier vom Körper, nicht nur der Geist, sondern Körper und Geist sind im Schock durch dieses Ereignis, was plötzlich über uns hinwegrollt und wir nichts machen können, mit dem total ausgeliefert sind. Das ist Schocktrauma. Während Bindungstrauma oder Entwicklungstrauma sagt es ja auch schon vom Namen her, ja, es begleitet deine Kindheit. Es begleitet deine Entwicklung. Also Tag für Tag passieren Dinge, die für die Entwicklung des Kindes traumatisch sind. Das ist Entwicklungstrauma ganz allgemein. Entwicklungstrauma ist ein bisschen ein weiterer Begriff als Bindungstrauma, aber der Großteil von Entwicklungstrauma, würde ich sagen, hat was mit Bindung zu tun. Und da würde ich heute gern viel drüber reden, was Bindung eigentlich ist und was da alles schiefgehen kann und wie sich das dann äußert. Und gerade als Erwachsene. Ja, also eins möchte ich auch sagen, was wirklich, wirklich wichtig ist, mir wichtig ist, dass es verstanden wird. Es gibt dieses Sprichwort, Zeit heilt Wunden. Und im Falle von Trauma ist das falsch. Es ist einfach nicht wahr. Wir können das verdrängen, das Trauma, ja, Gott sei Dank, muss ich sagen, weil wir würden es oft nicht überleben, gerade Kinder, wenn sie Trauma erfahren und das nicht verdrängen könnten oder besser gesagt noch abspalten können. Die würden es nicht überleben. Von daher ist es ein sehr weiser Mechanismus. Genau, aber es wird nicht geheilt. Ja? Und auch wenn Menschen dann erfolgreich werden, das sieht ja, also erfolgreiche Menschen, da meinen wir immer, oh, die müssen ja total gesund sein. Ja? Die haben alles. Und nee, weil oft der Treibstoff von diesem Erfolg haben wollen, hat tatsächlich traumatisch ist. Oft ist es so, der Motor, der uns antreibt. Weil Trauma eine hohe, hohe Erregung ist und wenn die nicht gelöst ist im Körper, im System, dann begleitet die uns jeden Moment. Und wir können die quasi kreativ umsetzen, indem wir erfolgreich werden und das ist wunderbar. Trotzdem werden die Menschen nicht glücklich sein, ne? Die können ganz schwer entspannen. Die können nicht mal sagen, oh, jetzt habe ich 5 Millionen schon auf dem Konto, jetzt kann ich auch mal 4 oder 5 gerade lassen. Ja? Weil die können nicht aufhören, weil der Motor treibt sie weiter an. Ja, und daraus entspringen dann auch wieder viele Krankheiten. Sei es Burnout natürlich, weil das System irgendwann erschöpft ist. Aber Herzinfarkt, ja, Bluthochdruck, alle möglichen Autoimmunerkrankungen, ja, und auch psychische Erkrankungen natürlich. Ja.
Ein wichtiges Schlagwort dabei ist ja ganz egal, ob du jetzt, sage ich mal, das als Motor nimmst und erfolgreich bist oder in eine andere Richtung gehst, ist, glaube ich, immer zu finden, das Symptom auch Verbindungen, also das Problem, Verbindung mit sich selbst aufzubauen und auch auf gesunde Art und Weise mit der Außenwelt, oder? Das ist das, was ich bei mir selbst wahrnehme. Und ja, genau, was halt eben auch immer so beschrieben wird. Also das heißt, es äußert sich bei dir dann in der privaten Beziehung, in der Beziehung zu den Kindern, in deinen Beziehungen im Arbeitsumfeld, wie du mit deinen Gefühlen umgehst. Also es ist ja alles, unser ganzes Leben basiert ja nur auf Beziehungen und Verbindungen. Und das ist dann immer in irgendeiner Weise gestört. Ja, das wollte ich bloß mal so einwerfen, weil mir auch nochmal gerade der Satz kommt, ist, dass viele, die so ja, traumatisiert sind, aber es vielleicht eben auch gar nicht erkennen, dass sie immer das Gefühl haben, sie sind vielleicht in so einem Glashaus oder sind anders als die anderen oder können eben keine richtigen Freundschaften aufbauen. Also immer so dieses Anderssein und nicht richtig ankommen und so, dass das auch ein Symptom sein kann dafür, dass man eben ja, nicht Verbindung zu sich und zur Außenwelt richtig aufnehmen kann.
Ja, das ist ein fast klassisches Symptom, dass wir weder Verbindung zu uns selbst spüren und dann natürlich auch nicht zu anderen. Weil wenn ich keine Verbindung zu mir habe, kann ich keine echte Verbindung zu jemand anderem aufbauen. Das geht einfach nicht. Weil es, in der Verbindung gibt es immer zwei. Und wenn ich nicht da bin, können wir so tun, als ob wir Kontakt hätten. Und das sind dann die Kontakte, in denen ganz viel geredet wird. Ja? Und dann, wenn wir zum Beispiel den Telefonhörer auflegen oder aus dem Kontakt rausgehen, wenn wir dann tatsächlich hinspüren würden, fühlen wir uns immer noch leer, nicht erfüllt vom Kontakt. Oder wir sind mega angespannt oder erregt durch den Kontakt. Wenn wir anfangen würden, uns zu beobachten, wie fühle ich mich denn? Zumindest nach dem Kontakt. Währenddessen ist es schwerer, sich mitzukriegen, aber danach kann ich überprüfen, ja, wie geht es mir denn jetzt? Freue ich mich? Bin ich erfüllt? Hatte ich das Gefühl, ich konnte landen? Hatte ich das Gefühl, ich wurde gesehen? Hatte ich das Gefühl, ich konnte den anderen verstehen und hören? Ja, dieser lebendige Austausch, der passiert in einem echten Kontakt, wo man sich zeigt. Und das klar sind es auf einer geschäftlichen Ebene ist natürlich anders wie Freundschaften oder geliebte Paare. Klar, trotzdem kann ich in einem Business-Kontakt genauso authentisch sein. Das ist eine Lüge, die uns die Gesellschaft erzählt, dass wir im Business irgendwie was vormachen müssen oder was vorspielen müssen. Das ist wirklich eine Lüge. Ich kann trotzdem bei mir sein und wenn es mir gerade nicht so gut geht, naja, dann weiß ich halt keine Witze, sondern bin halt ernster. Das darf doch total sein. Verdammt, also das ärgert mich wirklich, dass Menschen so meinen, dass sie sich verbiegen müssen und immer cool vor allen Dingen, ja, das ist ein Modewort, cool. Ich finde sowas von, eigentlich zum Kotzen, ja, weil es ist so anstrengend und so anstrengend, immer eine Show machen zu müssen. Ja. Und viele Menschen merken es dann gar nicht mehr, weil sie sind so gewohnt, in dieser Rolle zu sein. Und sie bekommen Anerkennung, ja, je cooler, desto besser. Ja, aber das ist nicht der Weg zum Glück und zur Erfüllung. Also ganz sicher nicht.
Ja, das finde ich auch nochmal total wichtigen Anhaltspunkt. Genau dieses als Selberüberprüfung vielleicht. Bin ich denn wirklich tief erfüllt oder glücklich? Auch wenn ich eben, natürlich habe ich genauso dann, und du ja auch, und jeder Mensch seine Höhen und Tiefen, seine depressiven Phasen, seine mega glücklichen Phasen, aber kann ich eben mit diesen Wellen einfach, sag ich mal, sein und schwingen und die wahrnehmen und fühle mich aber trotzdem, sag ich mal, positiv dem Leben gegenüber und eben erfüllt und glücklich. Und das war bei mir zum Beispiel auch ganz lange. Das war eher immer so eine Leere und immer, oh Gott, hoffentlich kommt die Leere nicht und ja, wegschieben, darf nicht kommen. Und im schlimmsten Fall nimmst du dann noch irgendwelche Pillen ein, damit es halt, ja.
Ja, Leere ist ein Hinweis auf Trauma, auf Bindungstrauma, anderes Trauma auch. Weil jedes Trauma bedeutet, dass ich abgeschnitten bin von mir selbst. In verschiedenen Graden natürlich. Aber Trauma bedeutet Abtrennung von mir selbst und von der Welt. Genau. Und
ich wollte gerade den Anhaltspunkt genau nochmal sagen, wenn du sagst, diese Abtrennung, vielleicht auch nochmal so für die Zuhörer, warum macht denn ein Mensch das oder warum macht denn das Kind das, dass es sich eben abtrennt? Das war ja, du hast ja gesagt, das ist ein wichtiger Überlebensmechanismus. dass man sich mehr und mehr von seinen Gefühlen abspaltet. Aber vielleicht willst du noch mal da was dazu sagen.
Ja. Ja, ich mag mal gerne vielleicht von vorne anfangen, was Bindungstrauma auslöst oder was Bindung eigentlich überhaupt ist. Lass uns damit anfangen. Bindung hat im deutschen Sprachgebrauch auch ein bisschen einen negativen Beigeschmack. Wir wollen ja irgendwie alle frei sein, ja. Bindung bedeutet im klassischen Sinne, was die Entwicklung des Kindes anbetrifft, Folgendes. Die fängt tatsächlich eigentlich nicht erst an, wenn das Kind auf die Welt kommt, sondern schon im Mutterbauch. Im besten Fall hat das kleine Wesen im Bauch der Mutter schon Kontakt mit der Mutter. Ja, die Mütter, die das können, die sprechen mit ihrem kleinen Wesen im Bauch, die fühlen es, die legen ihre Hände auf den Bauch, um es zu streicheln oder zu halten. Das kann schon ein sehr lebendiger Kontakt sein. Und das ist natürlich das Beste, was passieren kann, wenn es schon so früh diese Bindung da ist. Ja, und dann, wenn das Baby aus dem Schoß der Mutter kommt, dann geht es darum, dass das kleine Wesen willkommen geheißen wird. Das ist ein Parameter von Bindung, sich willkommen fühlen. Und das macht die Mutter dadurch allein schon, wie es das Kind anschaut, ja. Strahlen die Augen der Mutter, sind die offen und freuen die sich, ja, und all das. Und es gibt den sogenannten Bindungsblick, das ist tatsächlich so ein Fachwort, und das ist dieser Austausch zwischen dem Neugeborenen und der Mutter, und da fließt die Liebe und das Kind, das Neugeborene, fühlt sich willkommen, ja, oh toll, ich bin geliebt und ich bin willkommen auf dieser Welt. Und das ist wie so ein Imprint, das ist so ein Abdruck, den wir bekommen, allein schon durch diesen Blick, wie schaut die Mutter. Ja, und dann geht es weiter mit der Bindung. Bindung entsteht oder vertieft sich, indem das Kind natürlich gehalten wird, liebevoll streichelt wird, gelegt wird. Also dieser körperliche Kontakt ist fundamental für Bindung und für die Beziehung zwischen Mutter und Kind, auch der Vater. Aber erstmal ist ja die Mutter da. Und das reicht nicht, diese funktionalen Griffe. Ja? Manche Klienten sagen zu mir, ja, meine Mutter hat mich doch gewickelt und klar gab es da Körperkontakt, ja. Aber das ist nicht das, sondern in der Berührung, und das spüren wir alle, wenn wir ehrlich sind, das kann man selber ausprobieren. Wir spüren in der Berührung, ist da eine Liebe drin, ist da eine Zuwendung drin, ist da ein Austausch. Das spüren wir, das spüren die kleinen Wesen und fühlen sich dann dadurch wiederum sicher, ja, wenn sie merken, ah, da ist die Mutter, hält mich. Das ist ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit. Und das ist ein zweiter Faktor, was durch Bindung geschieht. Also einmal das Willkommensein, Willkommenfühlen und dann Sicherheit und Geborgenheit. Fundamental wichtig, das ist wieder ein Imprint. Ja? Wenn ich mich nicht sicher fühle in diesem Kontakt zur Mutter, werde ich mich grundsätzlich mein ganzes Leben nicht sicher fühlen, weil woher soll es denn kommen? Das ist das Lernen von dem Wesen, was ja absolut abhängig ist. Das kann ja gar nichts, ein Neugeborenes. Ja, also Sicherheit. Und das Dritte ist, und das passiert, wenn die Mutter sich einfühlen kann in das kleine Wesen. Einstimmung, sich einfühlen, Also wenn das Kind schreit oder weint, dann, dass die Mutter da ist und fühlt, ja, was könnte es denn jetzt brauchen? Hat es jetzt wirklich Hunger? Manche Mütter haben so einen Automatismus, immer wenn das Kind irgendwie weint, kriegt es was zu essen. Natürlich als Mann, ja. Das ist, vielleicht weint es, weil es gerade ein Zahn kommt oder weil was auch immer, irgendein Schmerz oder wir wissen es ja nicht, ja. Und dann eine Mutter, die sich einfühlen kann und ausprobiert, ja, was braucht es denn jetzt? Vielleicht braucht es einfach noch Halt und will einfach nur gewiegt werden. Ja, ja, die Einstimmung. Und das Vierte, und das ist auch sehr, 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 sehr wichtig, ist, dass über den Kontakt mit der Mutter das Nervensystem von dem kleinen Wesen sich regulieren kann. Also was heißt das konkret? Also, wenn wir irgendeine Form von Stress haben, Schmerz ist ja auch eine Form von Stress, und wir selbst können uns nicht beruhigen, ja? Da ist ein Auslöser und das bringt uns so in Wallung, sage ich jetzt mal, dass wir es nicht beruhigen können, dann haben wir eine große Not, schon als Erwachsene. Ja, wenn einem Kind, einem kleinen Wesen, gerade dem Neugeborenen passiert, es hat irgendwie eine Not, es hat einen Stress, es hat einen Schmerz und da ist niemand da, der ihm hilft, es zu beruhigen. Also meistens ist es ja die Mutter, die da ist. Dann ist es in so großer Not, dass es, ja, da gibt es diese Abstufungen. Ein Kind weint erst, wenn es in Not ist und wenn es nicht genügend Einfühlung bekommt oder wenn gar niemand kommt, ja, dann fängt es an zu schreien. Und wenn dann immer noch niemand kommt oder wenn ihm nicht geholfen wird, dann früher oder später geht das System in einen Kollaps. Es ist ein Shutdown vom Nervensystem. Früher gab es diese Erziehungsmethode und ich habe gehört, leider gibt es die jetzt immer noch, es gibt sogar ein Buch darüber, ich bin fassungslos, dass man sagt, ah ja, die Kinder lassen wir schreien, weil dann beruhigen sie sich, ja, sonst nicht, dass die uns dann tyrannisieren. Und wenn dann die Kinder ruhig geworden sind, haben die Erwachsenen gesagt, die Eltern gesagt, ja, jetzt hat es funktioniert. Und das ist einfach überhaupt nicht wahr. Ja, es wird ruhig, aber es wird deshalb ruhig, weil es aufgibt. Es ist dieser Kollaps. Ja, es merkt, es kommt niemand und irgendwann ist das System so erschöpft vom Schreien und von diesem hohen, hohen Stress und dann passiert der Kollaps, dieser Shutdown und dann sind wir in einer tiefen Erstarrung. Und auch die wird sich grundsätzlich nicht ändern, wenn nicht das adressiert wird. Wenn das nicht irgendjemand sieht und darauf eingeht, bleibt es dann so. Und so gehen wir dann, so wachsen wir auf und führen unser Leben. Und es sind dann die Menschen, die dann weniger diesen Antrieb spüren, sondern eher die, die depressiv werden oder das Leben irgendwie sinnlos finden oder Schwierigkeiten haben, überhaupt im Leben zu sein, sind dann die, oft die Menschen, die dann irgendwie rausfallen aus der Gesellschaft oder einfach nicht ihren Platz finden im Leben oder, wie du vorher auch gesagt hast, sich fremd fühlen, sich immer fremd fühlen und sich immer irgendwie komisch oder anders fühlen. Und sich natürlich dann auch die Schuld geben, ja, es muss an mir liegen, dass ich so komisch bin und all das. Ja, also das ist so, so, so traurig, weil ein ganzes Leben wird dadurch beeinflusst und viele Menschen sind sich nicht bewusst, weil wenn das in der Kindheit passiert und gerade wenn es frühkindlich passiert, denken wir, das ist normal, ja, wir kennen es ja nicht anders. Und das finde ich, ja,
ne, was da eigentlich abklappen muss. Man muss da richtig forschen, um mal zu wissen,
ja,
welche Erziehungsmethoden haben denn die Eltern gehabt. Und oft, würde ich noch einstreuen, merkt man es dann erst, wenn man selber Mutter oder Vater wird. So ging es mir nämlich. Mhm. Dass die erste Reaktion zum Beispiel von meinem Papa war, als mein kleiner Sohn neu geboren war und geschrien hat, war tatsächlich diese Reaktion, dass er meinte eben, du, jetzt wenn du den jedes Mal hochnimmst, wenn er schreit, dann wirst du dann ganz schön den Tyrannen dir ranziehen oder so. Dann verwöhnst du den. Der war einige Tage alt. Mhm. Ich habe aber in meiner verlorenen Mutterrolle, wo ich ja noch überfordert war und nichts richtig wusste, habe ich erstmal überlegt, so, glaube ich dem jetzt? Mein Mutterinstinkt hat mir was anderes gesagt, aber irgendwie lässt sich ja dann doch auch mitziehen von den ganzen Kommentaren von außen, die kommen, mhm, die ja wissen. Mhm. Und da merkst du dann, und da glaube ich, geht es auch vielen Frauen so, wenn die dann ihr eigene Kinder haben, dass sie dann halt erstmal so reflektieren und sagen, oh Gott, was war denn eigentlich in meiner Kindheit und wie will ich denn jetzt machen? Wie ist denn die ideale Erziehung? Mhm. Und wie du auch schon sagst, dass ja immer noch wirklich Erziehungsmethoden sind, eben alle Kinder können schlafen lernen, heißt zum Beispiel das Buch. Das ist auf dem Markt und es kaufen immer noch sehr viele Frauen, die dann eben einfach sagen, ja, mei, da muss das Kind jetzt mal durch, mein Bruder zum Beispiel auch, da muss das Kind mal durch und der wird sich dann schon ausschreien, wenn er jetzt im Schlafzimmer ist. Oder muss sich dann langsam dran gewöhnen. Und dass das so fatal ist, das wissen viele noch an. Maria, Entschuldigung, wenn ich die Mama unterbreche. Ich wollte nur eins einwerfen, was für mich auch so wichtig ist. Ja, viele, glaube ich, die diesen Podcast hören oder auch andere Podcasts, die so in diese Persönlichkeitsentwicklung gehen, die beschäftigen sich, glaube ich, sehr viel mit Glaubenssätzen. Und an viele Glaubenssätze kommt man vielleicht selber noch in irgendeiner Weise ran. Aber die ganz tiefen, die jetzt du eben auch angesprochen hast, so zum Beispiel, ich bin nicht willkommen in dieser Welt oder ich bin falsch in dieser Welt oder ja, das sind so die Basisglaubenssätze eigentlich, die Wurzeln von allem. Ja? Und an die, deswegen möchte ich auch nochmal so motivieren, ja, als eine Lösung zum Beispiel Traumatherapie wirklich zu machen, weil an die kommst du selber eigentlich nicht dran, das merkst du nicht. Die hat man so abgespalten und verdrängt und es geht fast nur in der Koregulation mit einem geschulten Heutner.
Genau, ein gutes Stichwort, Koregulation, genau. Jetzt hatte ich nämlich das Negative gesagt, was passiert, wenn das Kind eben nicht jemand hat, der es reguliert. Genau, und Koregulation, das ist ein Hauptfaktor für Regulation, Verbindung, meine ich. Also ein, nicht Faktor, sondern wofür Bindung extrem wichtig ist, ist diese Regulation, die Mutter für das Kind praktisch mitmacht. Also das Nervensystem der Mutter, wenn es auch relativ ruhig ist und offen ist, kann das Kind mitregulieren. Und es sind verschiedene Ebenen, von Gehirn zu Gehirn, von Körper zu Körper, ganz wesentlich beim kleinen Kind, ja, durch den Körperkontakt merkt das Kind, ah ja, da ist was Ruhiges, was mich hält, und da ist wirklich ein Halt. Und dann langsam nimmt das kleine Nervensystem das auf, ah ja, und beruhigt sich. Wenn wir auf die Welt kommen, ist unser Nervensystem nicht ausreichend entwickelt, eben im Sinne von Regulation. Wir kommen auf die Welt und wir können uns nicht selber regulieren. Und erst in der Koregulation mit der Mutter und dann auch mit dem Vater natürlich, lernt das Nervensystem das, sich zu irgendwann selber zu regulieren, wenn das eben nicht passiert durch die Bindung. Ja, werden wir auch später massive Schwierigkeiten haben mit Stress, mit Gefühlen, mit Entspannen, weil das Nervensystem einfach nicht weiß, wie es geht, sich zu regulieren. Es hat es nicht gelernt. Ja.
Ja, da gibt es ja auch noch dieses Bindungshormon, ne? Oxytocin oder so.
Ja, genau.
Über Stillen. Das wird ausgeschüttet bei Kind und Mutter, dass das praktisch ja auch, glaube ich, dem Nervensystem dann hilft, eben sich zu regulieren und runterzukommen. Das ist alles in Sicherheit, ist und alles in Ordnung.
Genau, das wird bei beiden ausgeschüttet. Das soll die Bindung vertiefen. Und das hat was sehr Beruhigendes, das Oxytocin. Und das passiert nicht nur zwischen Mutter und Kind, sondern auch wenn Erwachsene oder Liebespaare zusammenliegen oder sich umarmen, ja, da wird auch Oxytocin ausgeschüttet. Und deshalb ist dieser Kontakt, so ein liebevoller Kontakt, egal mit wem auch immer, immer beruhigend und erfüllend. Ja, und auch tatsächlich wird Oxytocin ausgeschüttet, nicht in dem hohen Maße, aber auch, wenn wir selber ja, zum Beispiel Musik hören, die uns nährt, oder wenn wir im Bett uns so einkuscheln und uns halten. Ja, das ist auch eine Art und Weise, wie wir uns selber beruhigen können, und da werden auch in geringen Mengen Oxytocin ausgeschüttet. Also wir können uns selbst gewisserweise auch nachnähern. Das ist ja auch so ein Begriff, nachnähern, was, wenn ich mit Menschen arbeite, mit Bindungstrauma, erstmal passiert, ja, dieses Nachnähern, in dem also während des Nachnährens passiert eben dieses Lernen des Nervensystems, sich zu regulieren. Ja, das Nervensystem erfährt vielleicht zum ersten Mal, wie es ist, dass jemand da ist und ruhig ist und was Beruhigendes hat. Und dann geht diese Beruhigung über auf dieses andere Nervensystem. Und das ist oft die Basis. Also oft braucht es, ich würde sagen sogar meistens, braucht es erstmal die Erfahrung mit jemand anderem, dass jemand anderer mir hilft, mich zu regulieren, mich zu beruhigen. Und dann nimmt das Nervensystem das auf und wir können das immer besser für uns alleine auch machen. Das ist ein Nachnähern, aber natürlich auch überhaupt die Erfahrung zu machen, oh, ich bin willkommen und ich kann mich sicher fühlen im Kontakt, ich kann so sein, wie ich bin. Das ist alles dieser Oberbegriff von Nachnähern. Oder so eine Bindung, die es nicht gab in unserer Kindheit, nachnähern.
Von der Koregulation gesagt, weißt du, wie lange das ungefähr das Nervensystem braucht, bis zu welchem Alter ungefähr?
Ja, also ich habe gehört, so die ersten 4 Jahre, aber das Wesentliche passiert natürlich im ersten Jahr. Also da, wo wir ja so abhängig sind, da das erste halbe Jahr sowieso, da kann man ja fast gar nichts, ja, als kleine Wesen. Und also ich würde sagen, das erste oder die ersten beiden Jahre sind dafür entscheidend, aber ich glaube, es geht auch noch ein bisschen länger. Ja. Ja, also ich würde sagen, das schließt auch diese sogenannte Trotzphase mit ein, weil da auch Bindung wesentlich ist. Weil wenn da keine ausreichende Bindung ist im guten Sinne, dann wird das Kind Mühe haben, Nein zu sagen. Ja, das ist viel zu unsicher, Nein zu sagen, ja, und das zu lernen. Ich bin auch jemand und ich darf Nein sagen. Ja. Und auch, was so wesentlich ist, wenn wir echte Autonomie lernen wollen, das ist ja dieses Klassische, wenn Kinder in diesem Übergang sind von der Mutter weg, ja, dann wo sie auf Erforschungsreise gehen, wo sie dann so einen Schritt erst machen von der Mama weg, ja, dann gucken sie um, ist Mama noch da? Und Mama ist noch da, ja, und freut sich und unterstützt das Kind. Okay, dann macht es vielleicht noch einen Schritt. Und dieser Prozess kann nur mit Bindung geschehen, weil die Bindung gibt die Sicherheit, um in die Welt zu gehen. Kleine Schritte und immer weiter und immer weiter und immer wieder mal schaut das Kind zurück. Ja, ist die Mama noch da? Ist der sichere Hafen noch da? Und dann kann man uns entfalten. Ja? Also das ist auch wesentlich, weil sonst kann man keine echte Autonomie entwickeln. Es gibt diese Scheinautonomie, wo Menschen dann als Erwachsene sagen, ach, ich brauche nichts, ja, ich brauche niemand, ich brauche nichts. Und da, wenn ich solche Sachen höre, fast immer ist das ein Hinweis auf Bindungstrauma. Leider ist es auch vielen spirituellen Kreisen so, weil man kann tatsächlich versuchen, dieses Bindungstrauma, ich sage jetzt mal salopp, wegzumeditieren. Ja.
Ja.
Und es gibt ja diese Zustände, dass wir so erfüllt sind, ja, mit uns alleine. Also die gibt es natürlich. Und, aber kann ich die dann wirklich in meinem Alltag leben und halten? Und wenn das nicht geht, dann weiß ich, da ist irgendwas, da fehlt irgendwas, ja, mir fehlt irgendwas. Und dann auf die Reise zu gehen, auf die Suche, das war für mich auch ein wesentlicher Faktor. Ich meine, ich bin auf dem spirituellen Weg schon über 30 Jahre. Aber mich hat dann irgendwann so interessiert, so brennend interessiert, ja, schön eine Meditation oder schön, ja, eine Woche Retreat und man fühlt sich erleuchtet und denkt, oh, das kann jetzt nie wieder weggehen. Ja, und dann kommt man in den Alltag und wow, 2 Tage und du merkst, oh, wieder der gleiche Stress, ja, wieder dieses, auch in Beziehungen, dieses Gefühl von Anspannung oder ja, auch Angst. Und dann, da war ich einmal nicht zufrieden, ja, da musste ich weiterforschen. Das kann nicht sein, ja, weil spiritueller Weg bedeutet, ich muss es im Alltag leben können, ja, was ich da erfahre in meinen Meditationen oder in meinen Retreats. Das ist dann die wahre Meditation, wenn sie im Alltag geschieht. Genau. Und
ja, wirklich so eine große Gefahr, gerade in diesen Kreisen, dass man, wie du sagst, sich da so aus der Welt, aus dem Alltag so rausbeamt und sich vielleicht sogar ein bisschen als was Besseres fühlt. Ich habe es jetzt verstanden, ihr seid da unten, ich bin erleuchtet. Und das finde ich einen ganz schönen Anhaltspunkt, dass du sagst, wie sieht es denn im Alltag aus? Bin ich denn in meiner Beziehung? Kann ich da mit Problemen leben? Kann ich wirklich Verbindung aufbauen? Kann ich tief glücklich sein? Oder mit meinem Umkreis, mit meiner größeren Familie, ist auch mal so eine Herausforderung, ne? Mit meiner Familie, Verwandtschaft umgehen, Arbeitsalltag, ja. Und da scheitert man dann meistens, genauso ging es mir auch. Mhm. Man kam wieder in die Lehre und dann denkst du wieder, also dann muss ich noch mehr meditieren oder noch mehr machen, aber das ist nicht die Lösung. Also für, ich weiß nicht, ob das so allgemein zu sagen ist, für mich ist auch so ein bisschen die Lösung, dass man wirklich durch diesen Schmerz, den ich aber als positiv empfinde, einfach nochmal wirklich durchgehen muss. Also diese Wut, diese Frustration, diese Trauer nochmal leben muss oder darf in Begleitung, um sich dann erst so diese Nachnährung holen zu können. Also nochmal wirklich einen Fokus drauf werfen muss. Was war denn alles? Was ist denn schiefgelaufen? Warum darf ich denn mal wütend sein auf meinen Papa, auf meine Mama, auf die Beziehungspersonen in meinem Umkreis oder auf Lehrer, die irgendwie mir einen blöden Satz eingebläut haben? Oder ist das auch deine Erfahrung, dass man da schon, also da kommt man nicht drum rum, dass man da einfach nochmal in dieses Durchleben des Schmerzes?
Ja, letztendlich geht es um den, ja, es geht nicht nur um Schmerz, sondern es geht um Hilflosigkeit und es geht auch um Todesangst. Also wenn wir frühkindliches Trauma erleben oder Trauma insgesamt hat ja immer was mit Todesangst zu tun. Das ist Trauma im Kern. Egal, ob das jetzt eine gefühlte Gefahr, eine gefühlte Lebensbedrohung ist oder ob die tatsächlich da ist. Es geht immer um Todesangst letztendlich. Ja, deshalb ist es so eine hohe, hohe Erregung, die im Moment von Trauma passiert oder im Moment des Geschehens passiert. Und ja, also es geht um Schmerz, es geht um Trauer, es geht um Hilflosigkeit, es geht um diese Angst. Es geht viel darum, diese Angst zu spüren, weil wenn wir keine Bindung, keine sichere Bindung erlebt haben, dann sind wir grundsätzlich immer in Angst. Unser Nervensystem ist immer in dieser Erregung, weil es nie aufgefangen wurde. Und wir sind immer ins Leere gelaufen. Und da ist eine hohe Angst, und der zu begegnen. Und wir können das eigentlich nur in Begleitung machen. Und gerade wenn es um frühkindliches oder kindliches Trauma geht. Ich würde sogar noch weitergehen, bei Trauma, egal welches Trauma, fast immer geht es nicht ohne Begleitung. Weil Trauma ja deshalb entsteht, weil niemand da war. Wir Menschen können die schlimmsten Erfahrungen machen. Das ist, also wir Menschen sind so wunderbare Wesen und dieser Körper und das Gehirn ist so wunderbar ausgestattet. Wenn nach einem schlimmen Erlebnis jemand da ist, der uns sieht und auffängt, dann werden wir wahrscheinlich kein Trauma entwickeln. Weil dann kann sich alles lösen, dann kann man weinen, dann kann der Körper vielleicht schütteln, was auch immer da passieren mag. Genau, und deshalb ist es fast unmöglich, Trauma alleine zu bewältigen. Und gerade bei frühkindlichem Trauma, wo wir auch gar nicht wissen, worum geht es denn eigentlich, ja, dieses vorsprachliche Trauma und auch, wo das Gehirn noch nicht ausgereift ist, ja, wir können es ja gar nicht benennen, weil das Gehirn damals noch gar nicht das einordnen konnte. Und je kleiner wir sind, desto mehr erleben wir nur entweder Stress und Angst oder Wohlgefühl. Ja, mehr können wir ja nicht, gibt es nicht mehr. Und also ich habe auch eine spannende Erfahrung gemacht mal in einer Sitzung, die ich bekommen habe. Und das ist einfach so passiert in dieser Sitzung. Ich bin gerade überlegen, wie das passierte. Ich weiß nicht mehr genau. Wir sind irgendwie eben auf meine Beziehung zur Mutter gekommen, als kleines Wesen. Und genau, und dann kam in mir als Erinnerung hoch, wie meine Mutter näher kam. Und ich habe die Gleichzeitigkeit gespürt in mir von, ja, ich möchte, dass sie näher kommt. Und gleichzeitig aber, nee, bitte lass sie nicht näher kommen. Und das hat mich erstmal total irritiert. Ich wusste erst nicht, ja, was ist jetzt das? Und dann wurde mir aber irgendwie langsam bewusst, dass ich nicht wollte, dass sie näher kam, weil sie Angst ausstrahlte. Also in ihrem System, in ihrem Nervensystem, war ganz viel Angst gehalten, gespeichert. Sie war kriegstraumatisiert und natürlich hat sie ihr Trauma nicht, damals hat man das ja gar nicht gemacht, Trauma aufgearbeitet. Und diese Angst, die sie in ihrem Körper, in ihrem System gespeichert hatte, habe ich als kleines Wesen wohl wahrgenommen. Und das ist, wenn wir selber erregt sind, jemand nährt uns mit Angst, ja, das wollen wir aber auch nicht. Das macht uns ja noch mehr Angst. Und deswegen war das dieses, ja, ich möchte, dass sie kommt, weil ich brauche sie ja. Und gleichzeitig, nee, bitte komm nicht, ja, weil das ist so unangenehm, ja, was da von dir zu mir kommt. Und das ist auf einer Ebene, boah, also das hätte ich ja nie erinnern können, ja. Es passierte einfach nur durch, ja, in dieser Sitzung, wo wir mit frühkindlichem Trauma gearbeitet haben.
Ja, das ist auch nochmal, ne? Den Aspekt haben wir noch gar nicht gesagt, zum Beispiel Angst, wenn ich jetzt von mir vielleicht als Mama ausgehe und mir denke, naja, ich gebe mein Bestes, ich versuche auf mein Kind einzugehen, auf mein Baby einzugehen, alle Bedürfnisse immer richtig wahrzunehmen und zu stillen, aber wenn ich zum Beispiel selber im System von Angst oder Panikattacken oder sowas befallen bin, sage ich mal, dass das auch nochmal ein Faktor ist, der einfach das andere Nervensystem mit beeinflusst. Mir kommt es so vor, als ob das ein unendliches Feld ist. Also manchmal erschlägt es mich sogar, weil ich mir so denke, boah, dann ist ja jeder wirklich traumatisiert und alles ist Trauma und wie was für eine Aussicht für die Zukunft gibt es da? Also müsste dann jeder ständig traumatherapeutisch behandelt werden.
Ja, also ich sehe die Gesellschaft und die Welt so, dass das, was passiert an Leid und an Krieg und an Gewalt und auch an Gesellschaften, die nicht menschenfreundlich sind, aus Trauma heraus. Weil Trauma ist Angst und entweder bleibe ich in der Angst und ich diene anderen oder ich versuche durch Macht sie zu kompensieren, ja, durch Gewalt, durch Dominieren, durch ja.
Einfach auch im kleinen Sinne, ne? Fällt mir auch immer in meinem Umkreis auf. Einfach kontrollieren, alles
kontrollieren, bestimmt. Ganz genau, kontrollieren, ja. Und das ist eine Gesellschaft von Kontrolle, ja. Wir wollen unser Leben kontrollieren, wir wollen x tausend Versicherungen, die Regierung kontrolliert uns, ja. Und wenn da mehr Verständnis von Trauma in diese Gesellschaft käme, würde die Gesellschaft sich verändern, da bin ich mir hundertprozentig sicher und die Welt würde sich verändern. Hundertprozentig. Aber lass uns erstmal bei uns selber anfangen. Ja, es wäre ja schön, wenn unser Leben sich verändert und wir uns selbst willkommen heißen können und lieben können und ja, und in diesem Wohlgefühl da sein können, ja, weil wir mit uns okay sind und weil wir grundsätzlich erstmal keine Angst haben, in der Welt zu sein. Klar, gibt es Situationen, die uns Angst machen. Na klar, logisch, ja. Jede neue Situation macht erstmal ein bisschen Angst. Das ist menschlich auch. Aber dieses Grundsätzliche, alles ist okay, ja. Zumindest wenn ich zu Hause hocke oder in meinem Garten, ja. Was Menschen, die Trauma erlebt haben, nicht haben. Ja. Die sitzen im Garten und alles ist schön, aber innen drinnen ist nichts okay. Und das ist so traurig. Und dann versuchen wir natürlich doch alle möglichen Strategien und Ablenkungen und Einkäufe und was weiß ich, Erfolgsstrategien und irgendwie glücklich zu sein. Ja, funktioniert nicht, wenn wir uns nicht tief uns selbst zuwenden. Und da ist ganz oft Trauma gehört damit dazu, das zu erforschen und aufzubauen. Ja.
Also wäre deine, sag ich mal, Lösung für das Problem, und so sehe ich es ähnlich, dass man wirklich klein anfängt, einfach bei sich selber und eben guckt, wie kann ich Schritt für Schritt dahin kommen, dass ich sage, ich bin eben mit mir okay, mit meinen Fehlern, zumal weil es Fehler gar nicht gibt, aber mit meinen Ups und Downs und eben auch, ich bin mit der Außenwelt okay. Also ich habe nicht ständig eine Angst oder willkommen oder ja, will am liebsten die ganze Welt verändern. Ich glaube, das ist so der, und es zeigt sich auch für mich persönlich in meinem Leben so, dass ich sage, wenn ich diesen Schritt gehe, dann ändert sich ja wie ein Mobile in meinem ganzen System was. Ne? Also ja. In meiner kleinen Familie, dann in der großen Familie, dann im Freundeskreis, macht so Wellen. Oder im Gegensatz, wenn einer in der Familie schlecht gelaunt ist über 3 Tage, dann beeinflusst es mich, dann beeinflusst es, weil es mich beeinflusst, beeinflusst mein Kind.
Oh ja.
Beeinflusst und so weiter. Das ist ja,
oh ja.
Die noch viel schlimmer ist. Also nicht zu klein gesprochen, wenn man sagt, bei dir anfangen und einfach
gehen. Nee, also es muss bei uns selbst anfangen. Also alles andere geht nicht. Ja. Wir müssen oder dürfen bei uns selbst anfangen und das ist so schön, ja, wenn wir merken, boah, und bei dir bist du ja ein gutes Beispiel, ja, wie schnell dann plötzlich die Schritte passierten. Ja. Sobald du diese Ebene von Trauma und Körper, das möchte ich auch nochmal benennen, kommen viele, viele Menschen zu mir, die viel schon an sich gearbeitet haben, verschiedene Therapien und auch Meditationen. Und sie kommen an einem Punkt, da geht es irgendwie nicht mehr weiter. Und sie merken trotzdem, es wiederholen sich immer noch Verhaltensweisen. Und dann gehen wir auf die tiefste Schicht, und das ist die körperliche Schicht. Und da ist oft oder meistens Trauma verborgen noch. Und wenn wir das adressieren, so wie bei dir ja auch, dann purzeln die Erkenntnisse, dann fallen alte Strategien plötzlich weg, ja, weil sie tatsächlich nicht mehr gebraucht werden. Überlebensstrategien fallen weg, wenn wir das auflösen, was dahinter steckt. Und es geht darum, im Körper das zu erspüren und im Körper aufzulösen, weil da ist die Erregung und da ist das Trauma gespeichert.
Ja, und wenn man selber so mal eine Therapiestunde genossen hat, dann finde ich, ist es danach so, dass man sich denkt, also das kann es doch jetzt nicht gewesen sein, weil es wirkt erstmal, finde ich, relativ simpel, die Methode, ja, dass man einfach nur immer wieder guckt, wo fühlt sich denn was wie im Körper an. Aber scheinbar durch dieses Reinspüren kann halt, ich stelle mir vor, wie eben so kleine Blasen oder irgendwas, wo sich Eiter angeballt hat, und es kann dann so abfließen einfach. Und damit kann sich erst so, ja, das Herz öffnen oder so eine Entspannung reinkommen.
Ja, das erlebt, glaube ich, jeder ein bisschen anders, wie das Trauma sich auflöst. Also viele erleben die Erregung darin, und wenn die Erregung bewusst wird, dann kann man, oder ein Fokus von Traumatherapie ist, die Erregung zu beruhigen, dadurch, dass man mit einer Ressource arbeitet. Also die Erregung kriegt praktisch einen Container, könnte man auch sagen. Weil Trauma bedeutet, könnte man nochmal anders formulieren, ganz viel Erregung und da war kein Container, also da war niemand da, der es hätte halten können. Das kleine Kind war natürlich viel zu klein und da war kein Erwachsener da, der die Erregung halten hätte können. Und eine Ressource ist etwas, was mich beruhigt. Und wenn ich mit der Ressource der Erregung begegne, kann die Erregung etwas abfließen. Und dann manche Menschen vibrieren oder zittern oder Körper schüttelt sogar. Oder es wird manchen Menschen heiß oder kalt. Das sind lauter vegetative Reaktionen. Also es gibt, wenn ich von Nervensystem spreche, dann spreche ich vom vegetativen Nervensystem. Und deshalb können das auch solche Entladungen sein oder gähnen oder rülpsen auch, ist auch eine Entladung. Ja, es gibt verschiedene Formen, wie die Erregung des Traumas sich entlädt.
Also das mit dem Zittern kenne ich bei mir persönlich auch, dass es dann so entlädt und gähnen auch. Ja. Und ich muss noch eine Sache sagen, dass ich zum Beispiel diese Restless Legs gibt es ja, haben, glaube ich, auch sehr viele Leute. Und ich habe da auch mal versucht, das irgendwie medikamentös oder was weiß ich, was ich alles probiert habe. Und ich weiß nicht, ob es zusammenhängt, aber ich habe jetzt immer die Erfahrung gemacht, dass es viel besser hilft, wenn ich am Abend einfach das da sein lasse und halt sage, ah, jetzt will das wieder irgendwie zittern oder sich bewegen. Und vielleicht ist es dann tatsächlich auch so eine Form, wo der Stress des Tages oder irgendwas abfließen will oder abgebaut werden will. Und seit ich das so mache mit der Methode, einfach da sein lassen und so auszittern lassen,
Wunderbar. Ja, natürlich ist es gestaute Erregung, die sich dann in so Restless Legs ausdrückt. Und wir haben ja irgendwie, viele von uns haben gelernt, oje, was passiert jetzt mit mir? Das ist ja komisch. Und wir versuchen es zu unterdrücken. Und das ist natürlich genau das Gegenteil, was es braucht, sondern wie du sagst, ja, zittern lassen, sich bewegen lassen, wie lange es es halt möchte, ganz bewusst das zu erlauben, und dann kann es sich entladen. Ja.
ein Thema, das jetzt noch ja, mit da sein lassen auch, ne, kam mir der Gedanke, so ab dem vierten Lebensjahr oder früher auch schon, geht es ja auch ganz viel um das Wahrnehmen von den Gefühlen und von den Bedürfnissen bei den Kindern. Und da ist es gar nicht mehr diese basale Sache von Halten oder Sicherheit geben, sondern eben auch, lasse ich denn bei dem Kind alle Gefühlsregungen erstmal da sein? Also heiße ich dich willkommen mit deiner Wut oder mit deiner Trauer oder mit deiner Angst? Ja, jetzt würde ich sagen, dass wir vielleicht das Thema nochmal oder andere Themen nochmal verschieben, weil sonst wird der eine Podcast doch wieder zu.
Ja, ja, ja. Würde auch sagen, ja, eine Stunde haben wir jetzt gerade. Ja, ja, aber wir könnten da ewig weiterreden. Und zum Abschluss noch ein Satz für alle Mütter, weil wir vielleicht jetzt denken könnten, oh, die Mutter muss perfekt sein. Ja. Sie muss sich perfekt einfühlen können, sie muss perfekte Sicherheit ausstrahlen können, sie muss irgendwie gut bei sich sein können, ja. Nee, die Bindungsforschung sagt ausreichend, ja, ausreichend präsent, ausreichend einfühlend, ausreichend in sich ruhig. Und nicht, dass wir immer ruhig sind, ja, das ist ja lebensfremd. Und aber Authentizität tut auch dem Kind gut. Also auch wenn das Kind es vielleicht noch nicht versteht in Worten, aber ich glaube, wenn man selber gerade aufgeregt ist oder in Angst, klar, der erste Schritt ist, wenn es irgendwie geht, sich selber zu beruhigen, aber wenn das Kind in Not ist, dann hilft es nichts, dann muss ich halt hin. Und dann mit dem Kind so reden, du, mir geht es gerade selber nicht gut, ja, und ich versuche so gut wie möglich da zu sein. Ja? Ich glaube, sehr wohl, dass es geht, ja, weil es geht um Bewusstsein. Und wenn ich mir selber bewusst bin, dass da gerade Angst da ist oder dass ich gerade, was weiß ich, sehr traurig bin, ja, wenn ich mir selber bewusst bin und es sein darf und so dem Kind begegne, ich glaube, das ist total okay. Dieses Wegdrängen wollen, das hilft nicht, weil die meisten Kinder spüren das und sensible Kinder sowieso. Ja, die merken, wenn man irgendwie, ich sag mal, salopp schräg drauf ist. Ja, ja, also je mehr wir in Verbindung sind mit uns selber als Mütter, desto besser fürs Kind. Ja.
Ja, total. Ach, da ist mir eine so witzige Anekdote eingefallen. Ich hatte mich heute auch mit meinem Sohn das Gespräch, der ist jetzt 7. Und ich war total angespannt und gestresst und kam nicht mehr raus aus dem ganzen Fahrwasser und habe dann auch nur noch gesagt, Jona, tut mir leid, ich bin gerade so gestresst und ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich suche gerade nach einer Methode, dass ich ein bisschen runterfahren kann und mit dir wieder spielen kann. Und dann hat er ganz cool gesagt, war da gesessen, hat gesagt so, ja Mama, dann lach doch einfach. Bei Stress hilft es ziemlich gut. Und dann haben wir
auch... süß. Wie alt ist er nochmal?
Jahre ist er. Und dann 7, genau.
Toll.
Und dann habe ich mir gedacht, ja, super Ressource, auf die Idee wäre ich auch nicht gekommen. Mhm. Und dann haben wir uns lustige Geschichten ausgedacht und haben uns kaputt gelacht. Und ich habe dann wirklich gemerkt, wie aus meinem ganzen Solarplexus-Anspannungsbatzen so die Energie abgeflossen ist und Spaß haben wir auch noch gehabt.
Wow, wie schön. Also das ist eine tolle Abschlussgeschichte für heute.
Ja, ja, das Thema Authentizität, aber ich möchte auch sagen, es ist halt auch echt ein langer Weg. Also es ist jetzt, ja, ich glaube, Mütter sind sehr und Frauen sind sehr geneigt dazu, sich immer selber Vorwürfe zu machen. Da bin ich noch nicht perfekt, da müsste ich anders sein, das kann ich nicht und so. Ja, und da halt auch einfach das immer wieder stehen zu lassen, zu sagen, ja, so ist es gerade, da kann ich es noch nicht, da bin ich noch am Üben. Und trotzdem zu mir selbst. Und
ja, genau, das ist Selbstliebe. Sich so sein lassen zu können mit den ganzen Unvollkommenheiten, ja, die ja normal sind. Ja, das ist Menschsein. Ja.
Ach, Maria.
Ich Ach, ja. Bitte.
Thema, ich könnte immer noch Stunden reden, aber ja, wir haben ja schon gesagt, vor 15 Minuten, wir machen jetzt mal Schluss. Und wer weiß, vielleicht ergibt sich noch eine weitere Folge.
Ja, ich bin da total offen. Mir macht das richtig Freude.
der Spaß. Mhm. Und dann sorgen wir ein bisschen für Aufklärung in der Welt.
Genau, ja, da bin ich echt dabei. Da verbrenne ich.
Ja. Okay, dann.
Okay, dann danke schön, liebe Britta, für die Fragen und für deine Präsenz. Ja, es ist schön mit dir.
Gleichfalls.
Dahin. Dann.
Mach's gut.
Tschüss. Bis zum nächsten Mal.